Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und ich weiß nicht, wie das in euren Ohren klingt. Ich habe das Gefühl, von den ganzen Seligpreisungen ist das vielleicht diejenige, die wirklich am besten klingt für unsere Gesellschaft heute, für uns, die wir Menschen sind, im Westen, in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts. Ja, da sind wir wirklich alle auf derselben Wellenlänge wie Jesus, oder? Jawohl, Jesus, die Friedfertigen, das sind doch die Guten. Von denen brauchen wir unbedingt mehr. Ja? Und das ist verständlich. In was für einer Welt leben wir? Seit über 80 Jahren ist es technisch möglich, dass wir Menschen uns wortwörtlich vernichten. Wir haben die Technologie. Wie könnte mehr auf dem Spiel stehen, wenn es darum geht, friedliche Verhältnisse zwischen den Menschen zu schaffen, zu bewahren? Ja, auch zwischen Völkern, auch zwischen Staaten, diplomatische Lösungen zu finden für unsere Probleme. Die Menschen, die Jesus glückselig nennt hier, und glückselig, das meint bewunderns- und beneidenswert glücklich, ja, die echt Glücklichen. Das sind Menschen, die tatsächlich mehr sind als nur friedfertig, ganz allgemein. Nicht nur Menschen, die den Frieden sich wünschen oder hochschätzen. Ganz wörtlich, das sind Friedenmacher. Das sind Friedensstifter. Das sind Leute, die aktiv darum bemüht sind, für Frieden in ihrem Umfeld zu sorgen. Und das wissen wir umso mehr zu schätzen. Ja? Nicht ohne Grund wird häufig der Friedensnobelpreis den wichtigsten Preis auf Erden genannt. Alle Arten von Organisationen, Vereine, Firmen, was auch immer, die legen viel Wert darauf, Prozesse für Konfliktlösung zu entwickeln, Menschen darin auszubilden. Auch Schulen. War der eine oder andere vielleicht von euch Kids mal Streitschlichter? Ja? Es gibt so eine Streitschlichter AG und die Kinder werden ausgebildet über quasi ein ganzes Halbjahr und dann werden sie eingesetzt als Streitschlichter im Pausenhof. Ja, ich weiß das also ganz persönlich. Ich habe 2 Streitschlichter bei mir im Haus, Lukas und Lilias. Wir würden fast alle sagen, man kann kaum etwas Besseres sein als ein Friedensstifter. Ja? Und gleichzeitig, wenn wir zur anderen Hälfte kommen von dieser Aussage, macht es einen immer glücklich, ja, geschweige denn glückselig, Friedensstifter zu sein, sich für den Frieden einzusetzen. Macht nicht immer Spaß. Willst du Frieden als Dritter zwischen anderen schaffen? Musst du damit rechnen, dass sie vielleicht nicht so ganz begeistert sind von deinem Einsatz, wie du es bist. Vielleicht halten sie dich eher für einen Topfgucker als für einen Friedensstifter. Und manchmal muss man auch feststellen, und ich sage ganz ehrlich, das erlebe ich zu Hause, es gibt Menschen, die keinen Frieden wollen. Es gibt Staaten, die keinen Frieden wollen. Vor einigen Jahren, also ganz am Anfang vom Ukraine-Krieg, war unser Vermieter bei uns, hat sich etwas in der Wohnung anschauen müssen und der meinte, es ist ein älterer Mann, ja, die Menschen, sie verändern sich nicht. Schon wieder Krieg, wie kann das sein? Aber es gibt Menschen und Staaten, die keinen Frieden wollen. Und wenn es ganz persönlich um den Frieden zwischen dir und jemandem anderen geht, was kostet es manchmal, Frieden zu stiften? Es geht in der Regel nicht ohne Kosten. Du schaffst keinen Frieden mit jemandem, der etwas gegen dich hat, ohne selbst etwas aufzugeben, etwas aufzuopfern. Und Man fragt sich manchmal, wann hat man den Frieden eigentlich endlich erreicht? Was ist Frieden überhaupt? Also natürlich muss der Streit oder der Kampf beendet sein, aber echter Frieden, das bedeutet doch etwas mehr als nur kein Konflikt mehr. Das hebräische Wort dahinter, was Jesus höchstwahrscheinlich ursprünglich verwendet hat, das ist Shalom. Der eine oder andere kennt das Wort wahrscheinlich. Also noch heute auf modernem Hebräisch ist das die Standardbegrüßungsformel. Also Shalom bedeutet so viel wie Hallo. Und das ist kein bloßer Wunsch, dass du dich nicht gerade in Kriegszustand befindest, was in Israel nicht selbstverständlich ist, sondern das ist ein wirklicher Segen, den man spricht als Begrüßung. Es bedeutet Wohl. Es bedeutet Heil, es bedeutet Ruhe und Sicherheit und Erfüllung im Leben. Und deshalb ist Shalom das letzte Wort in der berühmten Segnung, die von den Priestern im Alten Testament gesprochen wurde. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Shalom. Ihr Lieben, es ist eine Sache, einen alltäglichen Streitfall zu lösen oder zu schlichten. Das ist oft schwer genug. Es ist eine völlig andere, für diesen Shalom sogar zwischen zwei Menschen zu sorgen, geschweige denn zwischen Familien, zwischen politischen Parteien, zwischen Staaten. Wie oft merken wir, dass selbst im Privatleben unsere Bemühungen einfach zum Scheitern verurteilt sind? Es geht einfach nicht. Ich schaffe keinen Frieden, selbst mit meinem Bruder, mit meiner Schwester, mit meiner Mutter, mit meinem Vater, mit meinem Nachbarn. Wer kann wirklich hoffen, dass wir Menschen wirklichen, anhaltenden Frieden im öffentlichen Leben schaffen? Um nichts von Weltfrieden zu sagen. Wie kann es sowas geben? Und wenn wir nochmal auf diesen Text, auf diese Seligpreisung schauen, da müssen wir feststellen, dass Jesus diese Friedfertigen nicht darum glückselig nennt, weil sie viel Erfolg finden im Friedensstiften. Von ihrer eigentlichen Leistung sagt er gar nichts, kein Wort. Sie sind vielmehr glückselig. Warum? Warum? Weil etwas auf sie zukommt. Weil sie Söhne Gottes heißen werden. Ach, klingt doch super. Was heißt denn das? Zunächst ist es vielleicht hilfreich, klarzumachen, dass es keine Seligpreisung ist nur für Männer. Manche Übersetzungen, also wenn du zum Beispiel eine Lutherbibel dabei hast, da steht Kinder Gottes. Und das ist auch richtig. Das Wort hier, es bedeutet nicht nur männlicher Familiennachwuchs. Und dennoch ist es hilfreich, dass wir das tatsächlich mit Söhne übersetzen. Also zum einen konnten in der antiken Welt, die Jesus kannte, nur Söhne auch Erben werden von einem Haushalt. Jesus verspricht damit, dass die Friedfertigen Gottes Erben werden. Männer wie auch Frauen, Mädels und Jungs zugleich. Und zum anderen war Sohn bzw. Söhne von jemandem oder etwas. Das war eine Art Redewendung. Und die Witterungslage heute bietet ein tolles Beispiel dafür. Wer das Markus-Evangelium mal gelesen hat, wird vielleicht gemerkt haben, Jesus gab zwei seinen Jüngern, Jakobus und Johannes, Brüder, Spitznamen. Er nannte sie Donnersöhne. Donnersöhne, was heißt denn das? Man kann sich also das vielleicht gleich vorstellen. Was denkt man, wenn man Donner hört? Das ist wahrscheinlich etwas ganz Ähnliches, was man denkt oder fühlt, wenn Jakobus und Johannes im Raum sind. Es ist eine Beschreibung von ihrem Charakter, von ihren Charakterzügen. Sie sind wie Donner, irgendwie. Ja? Und Jesus verspricht, dass diese Friedfertigen dafür erkannt werden, dass sie wie Gott sind, Gottes Söhne. Von den Friedfertigen kann man sagen, ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und was ist der Stamm? Das ist Gott selbst. Heißen, sie werden Gottes Söhne heißen, das ist auch keine falsche Übersetzung, aber vielleicht ein bisschen zu wenig aktiv formuliert. Klarer wäre, sie werden Söhne Gottes genannt werden. Also das ist nicht eine bloße Tatsache über sie, ja, sie sind Gottes Söhne. Sie werden diesen Namen empfangen, verspricht Jesus. Und von wem? Auch von Gott selbst, dessen Söhne sie sind. Er wird sie als seine Söhne, seine Erben, seine Ebenbilder öffentlich anerkennen. Das ist die Verheißung, die Jesus hier spricht. Also, die Friedfertigen, die nennt Jesus wirklich glücklich. Nicht, weil sie erfolgreich und zufrieden sind bei der Aufgabe, Frieden zu stiften, sondern weil in ihnen der Charakter Gottes erkennbar ist und von Gott selbst anerkannt werden soll. Und die Frage ist dann natürlich, wie möchte Jesus, dass wir auf diese Aussage reagieren? Und es gibt eine Falle, gerade bei den Seligpreisungen. Man denkt gleich, okay, glückselig sind die geistlich Armen. Ich muss mir Mühe geben, geistlich arm zu sein, damit ich das Königreich bekomme, das Reich des Himmels. Ich muss mir Mühe geben, mehr zu trauern. Also manchmal wird es ein bisschen absurd, ja, damit ich getröstet werde. Ich muss sanftmütig sein. Ich muss mir Mühe geben. Damit ich glückselig sein kann. Aber das ist gar nicht der Punkt. Jesus sagt immer wieder, dass die Menschen, die er nennt, schon jetzt glückselig sind. Die sind glückselig, weil etwas auf sie zukommt. Es besser ist als das, was sie jetzt erleben. Und das dürfen sie wissen. Weil in diesem Moment, als sie diese Worte hören, da sitzt vor ihnen derjenige, der selbst all das verkörpert, was er glückselig nennt. Jesus selbst. Und vielleicht nirgendwo in diesen Versen ist das klarer als bei dieser Seligpreisung. Es geht hier, ihr Lieben, nicht um dich und mich. Jesus spricht das aus und dann winkt er und sagt, hallo, ich bin's. Ich bin der Friedfertige. Er ist der Friedensstifter, weil er der Sohn Gottes ist. Friedfertig zu sein, das ist keine Voraussetzung zum Lebensglück. Nein, das ist ein Geschenk, das Jesus gekommen ist zu geben. Jesus gibt dieses Geschenk der Friedfertigkeit. Wie? Indem er sich selbst schenkt. Dazu ist er gekommen. In der Textlesung vorhin, wir haben sie endlich gefunden. In Epheser 2, da hieß es, dass Jesus selbst unser Frieden ist. Was meint das? Er hat das, was die Menschen voneinander trennt, ganz grundlegend, er hat das beseitigt. Das wird in dem Vers als eine Scheidewand des Zaunes bezeichnet, so ein bisschen doppelt gemoppelt formuliert. Eine Scheidewand. Was war diese Scheidewand, die Menschen so entscheidend voneinander getrennt hatte? Das war, Vers 15, das Gesetz der Gebote in Satzungen, so dreifach gemoppelt. Das Gesetz Gottes. Das Gesetz, das er nur einem Volk auf Erden, und zwar den Israeliten, gegeben hatte. Wozu? Um sie zu lehren, wie man richtig lebt, auf der einen Seite, und um sie zu seinem eigenen Volk zu machen. Dieses Gesetz. Und wer diesem Volk nicht angehörig war, der war, wie Paulus da schreibt, ohne Gott in der Welt, konnte daher nicht in Eintracht mit den Menschen leben, die diese Beziehung zu Gott hatten, die Gott sich selbst geweiht hatte mit der Gesetzesgebung. War das einfach nur unfair? Wurde Israel einfach bevorzugt und alle anderen haben halt Pech? Naja, es ging den Israeliten auch nicht viel besser. Sogar schlimmer. Denn das Gesetz zeigte ihnen vor allem, wie sehr auch sie von ihrem Gott wirklich entfremdet waren. Sie wussten Gottes Willen, weil sie das Gesetz hatten. Aber sie taten ihn nicht. Sie wurden nie wirklich von innen nach außen, von Herzen gehorsam. In ihrer ganzen Geschichte als Volk. Obwohl sie die ganze Zeit immer wieder auf die anderen Völker herabgeschaut haben. Und dieser Zustand, es macht eine grundlegende Wahrheit offenbar, die wir begreifen müssen. Warum gibt es keinen Frieden zwischen den Menschen? Warum? Die Antwort ist, weil wir Menschen nicht in Frieden mit Gott leben. Das ist die Ursache. Und dieser Jesus, der die Friedfertigen glückselig preist, er kam, um echten zwischenmenschlichen Frieden möglich zu machen, indem er zuerst Frieden zwischen den Menschen und ihrem Gott stiften würde. Er selbst würde Gottes Gesetz vollständig, perfekt, fehlerfrei erfüllen. Dennoch würde er die Folgen, mit denen das Gesetz den Ungehorsam bedroht hatte, auf sich selbst nehmen. Gleichzeitig würde sein Tod als ein Opfer gelten, genau wie die Opfer, die in dem Gesetz vorgeschrieben waren. Doch unendlich wertvoller als diese Tieropfer. Nicht nur, weil Jesus ein Mensch war und keine Kuh, kein Ziege, sondern Gottes eigener Sohn. Und sein Blut, das heißt sein aufgeopfertes Leben, das tilgt die Schuld nicht nur der Israeliten, sondern auch die ganze Scham und Unreinheit von den Menschen aus allen Völkern. Und das ist die frohe Botschaft, die in aller Welt verbreitet wird seitdem. Über 700 Jahre früher hatte der Prophet Hosea das Ergebnis von Jesus' Werk so zum Ausdruck gebracht. Er schrieb, es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Und ihr Lieben, egal wer du bist, wenn du dein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, wenn du dich zu ihm bekennst, dann hast du Frieden mit Gott. Nicht nur, dass das Urteil gegen dich aufgehoben wird, das stimmt, das ist so, sondern du bist mit einem liebenden Vater versöhnt. Du wirst als seinen beliebten Erben auch aufgenommen. Und weil du ein Sohn Gottes bist, ob Mann oder Frau, so ist jeder, der ebenfalls mit ihm versöhnt worden ist durch Christus, dein Bruder oder deine Schwester, mit denen du nun in Frieden leben kannst. Nicht nur ohne Feindschaft, sondern in echtem Shalom, in einer heilen Beziehung der gegenseitigen Liebe und Fürsorge. Ihr Leute, das passiert nicht einfach von selbst. Wir müssen uns Mühe geben, friedfertig zu sein. Auch unter Christen. Aber wir geben uns Mühe, nicht mit dem Ziel, dass wir dann irgendwie Söhne Gottes werden, sondern weil Jesus bereits den Frieden zwischen uns und Gott und somit zwischen uns allen gestiftet hat. Und das ist ein überaus wichtiges biblisches Prinzip, der Indikativ begründet den Imperativ. Kids, eure Eltern waren schon so lange nicht mehr in der Schule, im Deutschunterricht, dass sie bestimmt keine Chance haben, sich zu erinnern, was ist ein Indikativ und was ist ein Imperativ. Das sind Modi von Verben. Tunwörter. Indikativ, das ist ein Verb, das eine Tatsache, einen Umstand beschreibt. Ja? Zum Beispiel, Thomas schaut auf sein Handy. Das macht er nicht wirklich. Ein Imperativ, das ist ein Befehl, eine Befehlsform. Ja? Thomas, schau auf dein Handy. Macht das nicht wirklich. In unserer Beziehung zu Gott ist der Imperativ, ja, das, was Gott uns befiehlt, nie die Begründung dafür, was der Indikativ beschreibt, also die Sachlage über unsere Beziehung zu ihm. Es heißt nicht, also um zurück zu Jesus zu kommen, stiftet Frieden, Imperativ. Und wenn ihr das tut, dann habt ihr Frieden mit Gott, Indikativ. Nein, es ist andersrum. Jesus hat Frieden gestiftet. Jesus ist unser Frieden. Indikativ. Daher geht hin, werdet Friedensstifter. Das ist der Imperativ. Es wird begründet mit dem Indikativ. Und selbst Jesus, der Sohn Gottes, der ohne Sünde, ohne Fehler gelebt hat, er hat es auch so erlebt. Es ist nicht das erste Mal in dieser Predigtserie, wo ich an die Taufe Jesu erinnert habe. Als Jesus sich taufen ließ, da sagte Gott hörbar für alle, dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen. Jesus wusste sich von Anfang seines Dienstes an als Gottes Sohn geliebt von Gott. Und er konnte aufgrund dieser Gewissheit dann seine Aufgabe erfüllen, Frieden zu stiften auf Erden. Und was Jesus in diesem Vers in der Bergpredigt spricht, das ist viel weniger eine Forderung als eine Einladung. Für uns. Möchtest du diese unübertreffliche Glück haben, Friedensstifter zu sein und Sohn Gottes genannt zu werden? Dann sage Gott einfach, dass du das haben möchtest, was er schon für dich getan hat. Ich möchte Frieden mit dir haben, Herr. Nimm mich wegen Jesus, deinem Sohn, auf. Lass mich Teil von deinem Volk werden. Und wenn du das schon einmal gemacht hast, dann halte fest an diesem Bekenntnis zu Jesus und an der Gewissheit, dass Gott dich schon sein geliebtes Kind und seinen Erben genannt hat. Dann bist du in der Lage, in jedem Lebensbereich ein Versöhner zu sein, den Frieden zu suchen, ihm nachzujagen, ohne durch die Rückschläge und die Enttäuschung, die kommen wird, entmutigt zu werden. Der Frieden, der wirklich zählt, der ist schon längst geschlossen. Selbst für Jesus war das in seinem Leben alles andere als einfach. Ganz ehrlich. Aber wegen genau dieser Gewissheit, dass er unendlich geliebt und von Gott als Sohn aufgenommen war, da konnte er alles erdulden. Die Feindschaft, die Verleumdung, selbst den furchtbarsten Tod, den es gab. Und er konnte die Menschen beständig lieben, ob sie seine Liebe erwiderten oder nicht. So wird es bei dir sein. Das ist die Einladung und das ist das Versprechen. So wird es bei dir sein, wenn du aus dem Frieden heraus lebst, den du durch ihn mit deinem Gott und Vater hast. Und man wird es sehen. Man wird es auch erkennen können, dass du ein Sohn des Friedens bist. Und das heißt, ein Sohn des Gottes des Friedens. Deinen Mitmenschen zum Segen, dir zum Besten. Und ihm zur Ehre. Amen. Ich bete nochmal mit uns.